Die Radio Wissen. Update.
Heute nun möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, nicht erneut für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren.
Nächstes Jahr am 12. Februar wird in Berlin ein neuer Bundespräsident gewählt. Und so viel ist klar, Joachim Gauck wird es nicht sein. Er hat heute Mittag offiziell verkündet, dass er keine zweite Amtszeit mehr will. Das ist mein Thema im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
2012 ist Joachim Gauck von der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt worden. Jetzt ist er 76 und sagt, er kann nicht dafür garantieren, dass er in den nächsten 5 Jahren weiter so fit bleibt wie jetzt. Gauck will sich aber auch als Altbundespräsident weiter in politische Debatten einmischen. Und er hat in seiner Erklärung im Schloss Bellevue heute auch betont, dass Deutschland so gefestigt ist, dass so ein Wechsel kein Drama ist für das Land.
Unser Land hat engagierte Bürger und es hat funktionierende Institutionen. Der Wechsel im Amt des Bundespräsidenten ist in diesem Deutschland daher kein Grund zur Sorge. Er ist vielmehr demokratische Normalität, auch in fordernden, auch in schwierigen Zeiten.
Der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg sieht darin im Interview mit dem Sender Phoenix einen ganz klaren Akzent, den Gauck setzen wollte, nämlich den Deutschen Zuversicht und Selbstvertrauen zu geben.
Sein Akzent ist, seid selbstbewusst, traut euch etwas zu und der Wechsel in einem solchen Amt ist auch etwas demokratisch ganz Normales. Das machen wir auch in diesen etwas bewegteren Zeiten. Das war das Signal, was Joachim Gauck in diesen wenigen Sätzen ganz klar setzen wollte.
Gaucks offizielle Stellungnahme ist erst ein paar Stunden alt. Die Debatte um seine Nachfolge ist allerdings schon seit dem Wochenende im Gange. Die Parteien müssen jetzt Nachfolgekandidaten finden für eine Wahl, die nur ein paar Monate vor der Bundestagswahl stattfindet. Das macht die Abstimmung besonders schwierig. Denn die Frage ist, tun sich Parteien zusammen und schaffen es, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden oder präsentieren alle einen eigenen? Bei der Union fällt immer wieder der Name des jetzigen Bundestagspräsidenten, Norbert Lammert. Bis jetzt hat der sich dazu noch nicht geäußert, außer mit einem ziemlich verärgerten Statement darüber, dass schon vor Gaucks offizieller Erklärung spekuliert wurde.
Ich finde es kurios, dass die Medien nicht einmal die 2 Tage abwarten können, bis sich der Bundespräsident selber zu seinen weiteren Absichten erklärt.
Aus der Union sind neben Lammert auch Finanzminister Wolfgang Schäuble oder Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Gespräch. Es gibt aber auch Stimmen in der Union, die dafür sind, einen gemeinsamen Kandidaten mit der SPD zu finden, um zu zeigen, dass die Große Koalition zusammenhält, sagt CSU-Vorstandsmitglied Stefan Meyer im Deutschlandfunk.
Ich glaube, es wäre trotz aller Unterschiedlichkeit der Parteien und natürlich auch trotz des Umstandes, dass wir mit Sicherheit dann bei der Wahl uns zumindest schon im sehr intensiven Vorwahlkampf zur Bundestagswahl befinden werden, ein falsches Signal, wenn die CDU-CSU und die SPD sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigen können.
Auch die Linke will einen gemeinsamen Kandidaten mit der SPD. Linken-Chef Bernd Rixinger will auch die Grünen mit ins Boot holen.
Wir schlagen vor, dass SPD, Grüne und wir gemeinsam darüber reden, dass und wen wir als Präsidentschaftskandidaten dieser 3 Parteien vorschlagen. Es wäre, glaube ich, ein wichtiges Signal, dass es einen gemeinsamen Kandidaten oder eine gemeinsame Kandidatin dieser 3 Parteien gibt.
Die SPD selbst hält sich zurück. Unter anderem fallen die Namen von Außenminister Frank-Walter Steinmeier oder EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Aber Konkretes kommt da noch nicht. Die Bundeskanzlerin hat sich heute Nachmittag geäußert und gesagt, dass parteiübergreifend nach einem Kandidaten gesucht wird.
Wir werden nicht nur zwischen CDU und CSU Gespräche führen, sondern wir werden darüber hinaus auch Gespräche führen und dann schauen wir mal, was für Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, jetzt freuen wir uns erstmal noch auf ein paar Monate Amtszeit von Bundespräsident Gauck.
Wer Nachfolger werden könnte, darüber will Merkel erst nach den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September sprechen. Denn dann ist klar, wie die Bundesversammlung zusammengesetzt wird. Sie wählt alle 5 Jahre den Bundespräsidenten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz kommt Gaucks Rückzugsankündigung unterschiedlich an. Viele zollen dem Bundespräsidenten Respekt, wie Nutzer The Mysterious Moon auf tagesschau.de. Ich finde es schade, er ist eine der glaubwürdigsten Persönlichkeiten unseres Landes. Ähnlich sieht das Siekau. Gauck ist ein guter, mir fällt momentan niemand ein, der an ihn herankäme. Auf spiegel.de schreibt Jaweb, bedauerlich, aber wegen seiner Begründung nachvollziehbar, dass der Bundespräsident nicht nochmal antritt. Freiheit und Zuversicht verbinde ich mit seiner Amtszeit und Klugheit, die ich in politischen Diskussionen oft vermisse. Ich fühle mich durch diesen Bundespräsidenten sehr gut repräsentiert. Die Messlatte für eine Amtsnachfolgerin bzw. einen Amtsnachfolger liegt hoch. Aber Gauck hat auch viele Kritiker. Nutzer.bravo findet, der Verzicht ist die erste erträgliche Erklärung dieses Mannes. Tagesschau.de Nutzer Hasebergen meint, er war überwiegend eine herbe Enttäuschung. Hoffen wir mal, dass endlich mal wieder ein Präsident von der Größe von Weizsäcker im Schloss Bellevue Einzug hält. Und einige kritisieren das Amt des Bundespräsidenten generell und auch die Wahl. Auf Facebook schreibt Michael Molli, keinem würde es auffallen, wenn es den Posten des Bundespräsidenten nicht mehr gäbe. Er ist zu 100% überflüssig.
Was sonst noch wichtig war?
Nach der Völkermordresolution im Bundestag ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan persönlich geworden. Wieder hat er die türkischstämmigen Abgeordneten direkt angegriffen. Er sagte, sie seien keine Türken und schlug Bluttests vor, um das zu zeigen. Grünen-Chef Cem Özdemir, der die Resolution mit initiiert hatte, nannte er einen Besserwisser. Schon am Samstag hatte Erdogan die türkischstämmigen Abgeordneten als verlängerten Arm von Terroristen bezeichnet. Danach gab es Morddrohungen gegen sie. Özdemir reagierte im SWR.
Was nicht geht, ist, dass die Entscheidung des Deutschen Bundestages am Ende des Tages reduziert wird auf einige türkischstämmige Abgeordnete. Und so wie ich das immer erwarte, dass wenn Leute zur Zielscheibe gemacht werden, erwarte ich, dass die gesamte Gesellschaft oder in dem Fall der gesamte Bundestag und die Parteien sagen, Angriff gegen den ist Angriff gegen mich.
Die Bundesregierung hat Erdogans Angriffe zurückgewiesen und auch die türkische Gemeinde in Deutschland hat sie als abscheulich und deplatziert kritisiert. Am Freitag beginnt in Frankreich die Fußball-EM und die findet nach den Terroranschlägen von Paris im letzten November unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Bis jetzt ging es vor allem um mögliche Anschläge von Islamisten. Jetzt ist in der Ukraine ein Franzose festgenommen worden, weil er offenbar Anschläge während der EM verüben wollte. Laut dem ukrainischen Geheimdienst ist der Mann Ultranationalist. Er soll insgesamt 15 Anschläge in Frankreich geplant haben, unter anderem auf eine Moschee, eine Synagoge und Behörden. Und er wollte unter anderem 125 Kilo Sprengstoff ins Land schmuggeln. Schon wieder verschoben. Die EU-Staaten konnten sich auch heute nicht darauf einigen, ob der Unkrautvernichter Glyphosat in Europa weiter eingesetzt werden darf. Die Bundesregierung hat sich in der Abstimmung enthalten, weil sich die Große Koalition in der Sache nicht einig ist. Die aktuelle Zulassung für Glyphosat läuft Ende des Monats aus. Deshalb wird die Zeit für eine Entscheidung knapp. Und so sieht jetzt der Zeitplan aus. Korrespondent Ralf Siener.
Jetzt wird am 20. Juni in Brüssel erneut im Rahmen einer sogenannten Berufungskommission über Glyphosat abgestimmt. Sollte es dann immer noch keine klare Mehrheit für die Zulassung des umstrittenen Herbizids geben, dann wird die EU-Kommission den Wirkstoff ab Juli im Alleingang erneut für 12 bis 18 Monate zulassen. Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen dann Farbe bekennen, ob sie der Linie der EU-Kommission folgen und Glyphosat befristet weiter erlauben oder nicht.
Der Unkrautvernichter Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. In Deutschland setzen Bauern das Mittel auf rund 40% der Felder ein. Nach dem schweren Zugunglück in Belgien versuchen die Ermittler jetzt die Unfallursache zu finden. Sie untersuchen, ob möglicherweise eine Störung durch einen Blitzeinschlag eine Rolle gespielt hat. Das sagte ein Sprecher des Bahnunternehmens Infrabel.
Tatsache ist, dass unsere elektronischen Anlagen am Nachmittag vom Blitz getroffen worden sind. Wir müssen jetzt herausfinden, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Der Zug war gestern Abend auf einen Güterzug aufgefahren, wahrscheinlich mit rund 90 Stundenkilometern und dann entgleist. 3 Menschen starben, 9 kamen verletzt ins Krankenhaus. Das Unglück passierte in der Nähe von Lüttich. Insgesamt saßen rund 40 Menschen in dem Zug.
Was noch wichtig wird.
In den USA ist morgen der letzte große Vorwahltag. Die Republikaner wählen in 5, die Demokraten in 6 Staaten. Am wichtigsten ist dabei Kalifornien, der größte Vorwahlstaat überhaupt. Danach wird feststehen, wer in beiden Parteien genug Stimmen zusammen hat, um offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden. Wirklich spannend wird es allerdings auf beiden Seiten nicht mehr. Hillary Clinton fehlen nur noch rund 20 Delegiertenstimmen, um die nötige Mehrheit zu bekommen. Sie hat sich am Wochenende bei den Vorwahlen der Demokraten in Puerto Rico klar gegen Bernie Sanders durchgesetzt. Und bei den Republikanern hat Donald Trump seine Nominierung rein rechnerisch jetzt schon sicher.
Und sonst in der Welt?
Die Taliban verdienen ihr Geld hauptsächlich mit dem Anbau von Mohn, aus dem Heroin gewonnen werden kann, und mit Edelsteinen. Afghanistan ist die Hauptquelle für den blau-goldenen Lapislazuli-Stein. Die Minen in der Provinz Badakhshan werden zum Teil von den Taliban kontrolliert. Die Menschenrechtsorganisation Global Witness hat ausgerechnet, dass die Taliban jedes Jahr bis zu 20 Millionen US-Dollar mit dem Stein verdienen. Damit wäre er die zweitwichtigste Einnahmequelle nach dem Schlafmohn. Das Geld verdienen die Taliban mit dem Stein selbst, aber auch mit Schutzgelderpressungen anderer Minenbetreiber. Global Witness stuft den Lapislazuli deshalb als Konfliktmineral ein, das Extremismus und Korruption fördere. Wegen der Anschläge in letzter Zeit kommen weniger Touristen in die Türkei. Deshalb hat sich das Land eine neue Attraktion ausgedacht. Am Wochenende ist in der türkischen Ägäis ein Flugzeug versenkt worden, 54 Meter lang, und darauf sollen jetzt Korallen wachsen. Die neue Unterwasserlandschaft vor der Hafenstadt Kuşadasi soll zum Paradies für Taucher werden. Solchen Unterwasserschrott in der Hoffnung auf Korallenriffe gibt es öfter. Vor der Küste Floridas liegt zum Beispiel ein kompletter US-Flugzeugträger aus dem Koreakrieg. Umweltschützer messen in solchen Umgebungen und in Fischen aber immer wieder erhöhte Schadstoffwerte. In China lassen sich mehr und mehr Ehepaare schon nach wenigen Jahren wieder scheiden. In der Hauptstadt Peking zum Beispiel jedes dritte Paar. Die Stadtverwaltung will die Ehe retten und hat deswegen eine Kleidungsordnung für die Trauung erlassen. Ab Juli sollen Brautpaare nicht mehr in kurzen Hosen, Schlappen oder T-Shirts aufs Standesamt kommen, sondern mindestens im Anzug. Die lässige Kleidung ist nach Ansicht der Behörden nämlich der Grund dafür, dass so viele Ehen scheitern. Die Menschen würden die standesamtliche Trauung einfach nicht als eine ernste und feierliche Angelegenheit betrachten.
Wissensnachrichten.
Wir wissen ja alle schon, dass in der Werbung ziemlich viel Quatsch erzählt wird. Aber eine Studie aus den USA belegt das jetzt nochmal sehr eindrücklich. Die hat untersucht, was für Lebensmittel Musikstars bewerben. Und das ist eine ziemliche Katastrophe, Britta Wagner aus den Wissensnachrichten.
Ja, vor allem aus Ernährungssicht. Forscher der New York University haben fast 600 Werbespots und Sponsorings untersucht aus den Jahren 2013 und 14 von 163 Musikstars. Und dann haben sie eine Nährwertanalyse der Produkte gemacht, die da beworben wurden. Das Ergebnis, mehr als 4/5 waren nährstoffarm.
Und für was werben die Stars so?
Ja, wenig überraschend, viel Fastfood ist da dabei. Das einzig Gesunde waren Pistazien, auch wenn die jetzt nicht so gesund sind, wenn da alles gesalzen ist und man die den ganzen Tag isst. Bei Getränken ist es noch schlimmer. Da gab es bei fast 600 Werbespots und Sponsorings nur dreimal Wasser, also was Gesundes. Ansonsten wurde vor allem das beworben, was Britney Spears hier so schön besingt. Die Cola-Marke wiederhole ich jetzt hier mal nicht, aber dieser Spot ist symptomatisch, denn fast 3/4 der Getränkewerbung von Musikstars gehen um überzuckerte Softdrinks.
Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wir wissen doch, dass man nicht den ganzen Tag Cola trinken sollte, nur weil Britney Spears das jetzt in einem Werbespot trinkt. Die trinkt das wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag.
Ja, du weißt das vielleicht, aber Kinder und Jugendliche sind da sehr gefährdet. Frühere Studien haben schon gezeigt, dass Lebensmittelwerbung ein wichtiger Faktor für das Übergewicht von Kindern ist. Die nehmen die Werbung von den Stars nämlich ernst als Vorbilder. Deswegen fordern die Forscher, sollten die US-Musikstars nicht so viel für Fastfood werben. Eine andere, frühere Studie der Forschergruppe zeigt übrigens, das Problem gibt es nicht nur bei Werbung von Musikstars, sondern auch bei Sportstars.
Das ist ja noch absurder, dass fitte Sportler angeblich so gerne Cola trinken.
Den ganzen Tag, ja.
Aber ist das jetzt nur ein Problem in den USA oder auch bei uns?
Also erstmal ist es eine US-Studie, die natürlich erstmal für die USA gilt. Da ist das Übergewichtsproblem bei Kindern auch noch etwas größer als bei uns. Mehr als 1/3 der US-Kinder sind übergewichtig. Bei uns sind es erst 1/6 der deutschen Kinder, aber immerhin.
Da sprechen wir doch gleich mal über mehr Bewegung, und zwar am Computer, von dem wir alle immer viel zu lange rumsitzen.
Ja, da haben kanadische Forscher heute auf einer Konferenz in Australien ein neues System vorgestellt, wie man bei Stehtischen noch aktiver werden kann. Das heißt Tap, Kick, Click.
Das klingt danach, dass ich mit den Füßen aktiv bin.
Ja, richtig. Du bekommst Schuhe an, die mit dem Rechner vernetzt sind, und dann kannst du mit deinen Füßen Computerbefehle ausführen. Also wenn du zum Beispiel mit der Zehenspitze auftappst, bringt dich das auf den Desktop, oder zweimal hüpfen, dann bist du im Hilfemenü.
Oh Gott, das stell mir peinlich vor. Wie komme ich zum Beispiel zu Facebook?
Das willst du wissen. Ja, dachte ich mir. Das sieht im Video der Forscher ziemlich unbequem aus. Du machst so eine Art Ausfallschritt und musst dann in dieser Position auch bleiben.
Sehr unbequem. Stell mir sehr unbequem vor.
Ja, das ist aber auch tatsächlich so beabsichtigt. Das soll dich nämlich vom Cyberslacking abhalten. Das ist, wenn man nicht arbeitet, sondern lieber sich rumtreibt bei Social Media und so.
Das ist, glaube ich, wirkungsvoll. Zum Schluss noch Neues von der Überwachung durch das FBI. Da hat die Electronic Frontier Foundation aufgedeckt, dass das FBI an einem Tattoo-Tracking arbeitet. Wofür soll das gut sein?
Natürlich erstmal, um Personen zu identifizieren. Das kennt man ja aus Krimis, wenn der Täter anhand seines Tattoos gefunden wird. Aber es gibt noch was Interessantes, was man aus den Tattoos lernen kann, nämlich zu welcher Gruppe jemand vielleicht gehört, weil zum Beispiel haben Gangmitglieder oft dieselben Tattoos. Oder man kann auch aus dem Tattoo auf die politischen oder religiösen Überzeugungen einer Person schließen.
Aber ein Tattoo mit einem religiösen Symbol macht mich ja nicht gleich zum Verbrecher.
Nee, deswegen ist auch die Electronic Frontier Foundation etwas besorgt, wo das Ganze noch hinführen soll. Das FBI arbeitet nämlich daran, dieses Tattoo-Erkennungsprogramm auszuweiten und geht dabei datenschutztechnisch und forschungsethisch nicht so ganz sauber vor, sagt die NGO.
Dankeschön. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag geht in vielen Teilen mit Schauern und Gewittern zu Ende. Es kann auch wieder zu Unwettern kommen, mit Starkregen, Hagel und Überflutungen. Für den äußersten Norden und Nordosten wird es dagegen wohl ein ruhiger Abend. Nachts gehen die Temperaturen runter auf 16 Grad im Westen und höchstens 6 im Osten. Gewitterrisiko besteht dann nur noch in der Eifel und im Schwarzwald. Der Tag morgen wird überwiegend freundlich und trocken bei 19 bis 30 Grad. Der Westrand von Deutschland muss aber wieder mit Gewittern und auch mit Unwettern rechnen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.